Herzlich willkommen zum Satsang. Mein herzlichen Dank geht an Vivasito und das JetzTV-Team, die das heute so möglich machen. Diesen Satsang, freue mich hier zu sein mit euch. Und ja, es wird wieder einen lokalen Satsang geben in Bremen am 12.11. 15 Uhr, das ist ein Sonntag. Wo das genau stattfindet, das wird noch veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal unter Kanalinfo. Das wird in einem Privathaus sein. Und das wird die Möglichkeit für eine E-Mail-Anmeldung geben, die allerdings nicht verbindlich ist, nehme ich mal an. Ja, nee, die ist nicht verbindlich. Wäre schön, wenn sich ein paar Leute per E-Mail melden würden. Wie gesagt, die Kontaktdaten kommen noch, werde ich noch veröffentlichen. Ja, und wie immer an dieser Stelle geht die Einladung an euch alle, mit mir auch näher in Kontakt zu treten, wenn ihr möchtet. Ihr findet alle Kontaktdaten unter YouTube, meinem Kanalinfo, die Rubrik. Da ist meine Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Und wenn ihr mal ein Gespräch wollt, per Telefon, Skype oder wie auch immer, oder auch Videotelefonie über WhatsApp geht sehr gut, dann können wir gerne einen Termin abmachen. Dazu schickt ihr mir am besten eine E-Mail mit einer Terminanfrage, so für ein völlig unverbindliches Gespräch. Ich mache das Ganze selbstlos. Es gibt zwar die Möglichkeit, was zu spenden, aber ich bin da nicht hinterher. Ich gebe das gerne. Und ja, soweit die Einladung. Ja, die Welt dreht gerade durch. Und das ist die beste Weise, damit umzugehen, ist für mich, ja, wie soll man sagen, zu verstehen, was es mit dieser Welt auf sich hat, kann man eigentlich erst, wenn man sich selbst verstanden hat. Wenn man weiß, wer man selber ist, dann weiß man auch, was die Welt bedeutet und ist. Deswegen ist in solchen Zeiten Satsang an sich immer wertvoller, finde ich. Weil es ja die Möglichkeit der Einkehr bietet, der kritischen Selbsthinterfragung, auch der Hinterfragung des Egos. Und wenn man sich die Welt so anschaut, dann ist es gibt letztlich nur einen Verantwortlichen für all das ganze Schlamassel, was gerade passiert. Und das nennt man Ego, dieser eine Verantwortliche. Deshalb, ja, mit besonderem Nachdruck sozusagen das Angebot, sich selbst zu erforschen, auszufinden, was es mit dem eigenen Ich auf sich hat, was scheinbar was sich identifiziert mit dem Körper, mit der Person und eine ganze Menge Probleme verursacht offensichtlich. Ja, also wenn Fragen sind,
ja.
Könnt ihr gerne vorlesen, ja?
Die erste Frage von Magdala. Guten Abend. Ja. Ich hoffe, es wird nicht unpassende Frage. Mich würde interessieren, ob Kundalini Erwachen eine Schlaflosigkeit verursachen kann. Vielen Dank.
Ja, danke Magdala für die Frage. Ja, also das ist durchaus möglich, ja. Also, wobei das nicht so direkt, ich sehe das nicht so im direkten Zusammenhang, das ist ja auch die Frage, was bezeichnet man jetzt genau als Kundalini-Erwachen, ne? Also, als ich meine erste Kundalini-Erfahrung gemacht habe, da war ich im Alter von 23. Da habe ich meine erste Kundalini-Erfahrung gemacht und, ich konnte danach eigentlich ganz gut schlafen. So die nächsten Tage und so. Aber ich weiß, ich habe das mal in so einer Fernsehdoku gesehen, von einem, das war auch, glaube ich, ein Ein Sai Baba-Anhänger war das, glaube ich, auch. Der hat dann berichtet, dass er immer so eine Hitze in sich hat, dass er immer schwimmen geht, um sich abzukühlen. Also es kann schon sein, dass man da so ziemlich energetisch aufgedreht ist und dann deshalb auch nicht gut schlafen kann. Das kann passieren. Und ich hab die Erfahrung gemacht, dass besonders Vegetarismus und Drogenfreiheit, also wenn man so ganz clean lebt, dann brauche ich ja zum Beispiel sehr wenig Schlaf, ja, ganz wenig nur. Und wenn einem 3 Stunden, 3, 4 Stunden dann nicht reichen, dann kann man schlecht wieder einschlafen. Das habe ich schon öfter erlebt, ja. Aber ich würde das jetzt nicht so direkt mit dem Kundalini-Erwachen verbinden. Es kann passieren, aber muss nicht unbedingt. Da würde ich jetzt keine Angst vor haben. Allerdings zum Thema Kundalini-Erwachen und Kundalini-Yoga nochmal der Hinweis, sowas nicht ich würde das empfehlen, nicht mit Büchern das zu machen. Alleine, ja, sondern sucht euch einen guten Lehrer, sucht euch einen, wenn ihr da Interesse dran habt am Kundalini-Yoga, sucht euch einen Kundalini-Yoga-Lehrer, der das drauf hat, weil es ist nicht ganz ohne, weil man, wie gesagt, wenn man das, entweder es funktioniert nicht, wenn man das alleine macht, und wenn es funktioniert, dann ist man damit eben alleine. Und das ist das Hauptproblem, wenn man das eben alleine angeht. Und ein Meister oder ein Lehrer ist dann immer sehr nützlich, weil er einen auffängt mit solchen Erfahrungen. Jo, das wäre zu der Frage.
Christopher fragt, wie kann ich mit Unsicherheit umgehen? Aktuell verändert sich viel in meinem Leben. Gleichzeitig empfinde ich vieles als fade und will Veränderung. Fühlt sich alles nach Veränderung an.
Danke, Christopher, für die Frage. Ja, die beste Art, damit umzugehen, ist eben zu fragen, wer ist unsicher? Ja, also diese Selbsterforschung, dieses Gefühl der Unsicherheit für die Selbsterforschung zu nutzen. Und in dem Moment, wo du die Aufmerksamkeit auf dich selber richtest, geht die Aufmerksamkeit ja so von der Unsicherheit weg, sondern geht zu dir selber. So, und dadurch wird das schon mal leichter. Ja, und was du wirklich bist, ist ja niemals unsicher. Ja, deine wahre Natur ist jenseits von sicher und unsicher und jenseits von allen Eigenschaften. Deswegen kann man alle unangenehmen Erscheinungen, auch Schmerz, Kummer, Leid, alles kann man benutzen, um diese Selbsterforschungsfrage zu stellen. Wer hat diese Angst oder wer hat dieses Gefühl? Wer ist unsicher? Ja, also das immer nutzen, um sich eben von den Objekten, das sind ja alles Wahrnehmungsobjekte. Ja, auch so ein Gefühl der Unsicherheit ist ja eine Wahrnehmung. Und sich davon zu lösen und dann zum Subjekt, sich auf sich selber zu konzentrieren, bedeutet, die Energie dann auch rauszunehmen aus den Objekten. Ja.
Sandy fragt, Beziehungen sind sehr anstrengend für mich. Sind es Spiegelungen bzw. Trigger, mit denen man sich auseinandersetzen muss, oder kann es auch leicht sein?
Den Namen habe ich nicht ganz verstanden. Sunny war das, oder?
Sandy,
Ja, okay. Ja, danke, Sani, für die Frage. Kannst du die noch mal vorlesen, irgendwie?
Ja, Beziehungen sind sehr anstrengend für mich. Sind es nur Spiegelungen bzw. Trigger, mit denen man sich auseinandersetzen muss, oder kann es auch leicht sein?
Naja, es kann so ziemlich alles Mögliche sein in dieser Welt, die wir so als Realität empfinden. Natürlich gibt es Beziehungen, die leicht sind. Und so für dich ist es jetzt ja, wenn du sagst, es ist gerade nicht so leicht für dich, dann ist es ja so, das ist ja nicht schlimm. So, und auch da ist im Grunde immer so die Frage jetzt, was willst du jetzt? Willst du eine gut funktionierende Beziehung haben oder willst du mehr über dich selber rauskriegen? Wenn das Letztere der Fall ist, dann würde ich empfehlen, auch da nicht zu viel, ja, wie soll man sagen, Wichtigkeit da reinzulegen. Das heißt jetzt nicht, dass man das irgendwie völlig vernachlässigen soll oder so, sondern nimm es vielleicht nicht ganz so wichtig, akzeptier es einfach, dass das gerade jetzt so für dich ist und guck einfach, ja, auch da würde ich sagen, ist das eine gute Gelegenheit, um sich auf sich selbst zu besinnen. So. Und ob das jetzt so, ob das was Spezielles jetzt bedeutet für dich, dass du da Probleme hast, ja, für wen bedeutet das was? Also doch nur für deine Person. So, und da kannst du dich jetzt endlos damit beschäftigen mit deiner Person. Ja, und kommst dann vom Hundertsten ins Tausendste. Und wenn du deine Beziehungsprobleme vielleicht mal gelöst hast, dann kommt das nächste Ding, wo auch wieder irgendwie was schief hängt, sozusagen. Und es geht immer so weiter, ja. Deswegen deswegen empfehle ich da immer gerne die Selbsterforschung an der Stelle. Die Aufmerksamkeit von den Phänomenen abzuwenden und ja, wie ich eben schon bei der anderen Frage sagte, es ist genau dasselbe Ding eigentlich. Natürlich kann man sagen, wenn jetzt immer dasselbe passiert mit verschiedenen Partnern oder Menschen, dann hat das natürlich was auch mit dir zu tun. So. Ja, dann hat das, aber das kann ich ja so jetzt schwer allgemein formulieren, ja.
Narashima fragt, welche Rolle spielt für dich Liebe beim Erwachen? Wie kann ich bedingungslos lieben lernen?
Ja, Narashima, danke für die Frage. Oder die Fragen sind ja nicht mehr. Ja, Liebe ist ein ganz zentraler Weg, ja, der Weg der Hingabe. Wie kann man bedingungslos lieben, ja? Einfach anfangen zu lieben, ja. Der Witz ist ja, du willst etwas tun, was du bereits bist. Ja, und diese bedingungslose Liebe, die bist du ja bereits. So, und du brauchst eigentlich gar nichts damit zu machen. Diese bedingungslose Liebe, die du selber bist, sorgt für dich selbst. Ja, und, man kann sich so, das ist so der Herzweg mehr, ja. Das, was ich jetzt zuerst gesagt habe, wäre mehr die Selbsterforschung, die viel über den Verstand auch läuft. Und der Weg der Hingabe, der Liebe, ist eher so ein emotionalerer Weg. Und du fängst einfach an, bei dem, was du lieben kannst. Und genieß dieses Gefühl der Liebe. Schau dir an, was es mit dir macht, wenn du liebst und das auch nach außen zeigst, sozusagen. Ja, was bedeutet das, einem Menschen zu helfen? Was bedeutet diese Dankbarkeit dann, die man da dann vielleicht bekommt, erlebt? So. Ja, und schau, was das mit dir macht. Und es ist so ein bisschen so, das Verrückte ist immer, wie ich sagte, dass man etwas macht, was man eigentlich schon selber ist. Also deine wahre Natur ist absolute bedingungslose Liebe. Du brauchst das nicht zu lernen. Ja, das Einzige, was sozusagen da zwischen dieser Liebe und ja der Außenwelt steht oder überhaupt oder auch dir selbst steht, ist sozusagen dein Ego. Ja, das, was ja eine Barriere bildet, so, und das Ego selektiert dann und sagt, ich kann das aber nicht lieben und die Bösen kann ich nicht lieben und die sind ja noch viel böser, die kann ich noch viel weniger lieben und so, ja, also das wäre dann durch diesen Zerrfilter des Egos sozusagen, ja. Aber die Liebe selbst, die absolute Liebe, die unterscheidet nicht. Ja, die sagt nicht, den einen liebe ich mehr und der ist ein Guter, den liebe ich und den Bösen liebe ich nicht oder so, ja, so ist das nicht. Die Liebe ist bedingungslos und das ist das Verrückte, dass unser aller wahre Natur eigentlich ist. Und wir geben uns als Ego-Menschen, sag ich mal, wenn man als Ego-Mensch unterwegs ist, gibt man sich alle Mühe, eben das zu verbergen und benimmt sich völlig verrückt. So aus meiner Sicht ist das so, wenn ich das so erlebe, wie die Menschen so auch in, die dann wie von Sinnen da irgendwie demonstrieren, manche Leute da oder so, das ist so alles, das sind für mich fast, das wirkt manchmal so richtig verrückt auf mich alles. Weil ich weiß ja, dass ich sehe ja, dass sie selber Liebe sind, absolute Liebe. Und sie benehmen sich überhaupt nicht so. Weil sie eben das für sich selber nicht wissen, nicht für sich selber nicht realisiert haben. Also der Weg der Liebe, also was sehr helfen kann, ist eben, wenn man so ein Objekt der Liebe hat, zum Beispiel ein Guru oder ein Glaube, zum Beispiel, ja, man kann Gottesliebe sozusagen kultivieren, erleben. Ja, man kann an Gott denken, wenn man da eine Affinität hat. Wenn nicht, dann kann man auch andere Menschen lieben einfach und damit anfangen oder Tiere lieben und damit anfangen. Es geht darum, dass man einfach das entdeckt für sich als Quelle des Glücks sozusagen. Denn zu lieben bedeutet, glücklich zu sein. Auch wenn man jetzt noch so eine begrenzte Liebe erlebt, ja, dann ist es auch, auf jeden Fall ist das auch irgendwie schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. So, und wie ich ja eben gesagt habe, also eigentlich ist es verrückt, dass man etwas macht, was man eigentlich selber ist. So. Aber es ist eben, dass die Liebe fließt halt überall hin. Wenn das Ego nicht mehr ist, wenn das reines Bewusstsein nur noch ist, ohne Barrieren, ohne Dualität, dann ist die Liebe überall und jeder ist das und das wird auch direkt erlebt. Ja, man kann das direkt ständig erfahren, dass man selbst und alles andere und alles Liebe ist. So, das ist eine direkte Erfahrung, eine mystische Erfahrung könnte man das nennen. Bei mir fing das an 1988 mit einem Guru, ich hatte einen indischen Guru und habe mich spontan total in den verliebt. So, also nicht als Partner, sondern als Lehrer eben. Und das ist reine Liebe gewesen, die mir da, also besonders was mir von ihm entgegengekommen ist, war immer absolute Liebe, so auch bedingungslose Liebe habe ich ständig von ihm irgendwie erlebt, mit ihm erlebt, so. Ja, egal was ich gemacht habe, die Liebe war immer, es war immer in Liebe alles aufgehoben. Ja, und da fing das bei mir an. Und Bhakti ist ein großer Teil meines Weges gewesen. Allerdings ist es eben nur so die eine Hälfte bei mir gewesen. Und dann 1998 war dann Advaita Vedanta noch zusätzlich mit, wodurch dann auch Selbsterforschung ins Spiel gekommen ist dann. Ja. Gut, ja, so viel erstmal zu der Liebe. Ja, es ist ein tolles Thema, weil das einfach ja viel zu wenig Momentan ist eher das Gegenteil der Fall in der Welt. So, die Liebe ist scheinbar auf dem Rückzug. Alles dreht durch und ja.
Christopher fragt, wie gehe ich mit sexuellen Begehren in einer Freundschaft um?
Oh, danke, Christopher. Das ist aber eine sehr interessante Frage. Ja, wenn es eine Freundschaft ist, dann ist es eine Freundschaft. Ne? Also dann würde man ja die Grenzen der Freundschaft sprengen, wenn man dann da was versuchen würde. Also das Wichtigste, Christopher, ist, dass du weißt, was du wirklich willst. Hundertprozentig. Und ich kann dir nur empfehlen, das dann auch zu leben, so wie es ist. Also wenn du jetzt merkst, ich habe hier jemanden oder eine jemandin, ja, die mit der bin ich befreundet oder mit dem Menschen bin ich, sag mal jetzt allgemein, mit dem Menschen bin ich befreundet, mit dem möchte ich auch mehr haben, ja. Also möchte ich vielleicht eine Beziehung haben oder eben Sex oder so, ja, dann muss ich gucken, wie der andere das sieht. Und wenn das nicht machbar ist, dann würde ich sagen, musst du gucken, ob du damit leben kannst, dass es eben so begrenzt ist. Und wenn nicht, dann würde ich, wenn du nicht damit leben kannst, mit dem, wie es ist, würde ich den Kontakt abbrechen. Und ansonsten würde ich das einfach so akzeptieren und so leben, wie es ist. Ja, das ist so ein bisschen, geht so in die, ja, wie soll man das nennen, Psychologie rein. So ein bisschen weg von, ist eigentlich gar nicht so richtig so ein Satz an Thema, aber gut. Also wichtig ist immer, dass man guckt, dass man ehrlich mit sich selber ist und rausfindet, was man wirklich will und das dann auch lebt. Ganz egal eigentlich, was es ist letztlich. Aber natürlich muss man immer die Grenzen respektieren, die die Außenwelt dann setzt. Wenn der andere das eben nicht will, dann geht das eben nicht.
Magdala fragt, soll oder muss ein erwachter Mensch unbedingt gerne mit anderen Menschen zusammen sein? Ich war immer Einzelgänger und je mehr ich spirituellen Weg der Non-Dualität gehe, bin ich noch lieber alleine. Kein Bedarf nach Menschenkontakte, zufrieden und glücklich in der Natur, mit Tieren und so weiter.
Danke, Magdala, für die Offenheit. Es gibt überhaupt keine Regeln, wie Erwachen sich auswirkt oder Erleuchtung sich auswirkt. Es gibt keine festen Regeln. Man muss sich mal vorstellen, dass alles, was existiert, das ganze Universum, wie es ist, ist reine Liebe. Ja, es ist alles Gott gewollt, auch was geschieht, auch wenn es noch so schlimm ist. Und man kann sich das ganz leicht erschließen, wenn man sieht, dass die ganze Welt eben so, das ganze Universum darf so sein, wie es ist, darf eben auch mal schlimm sein. Ja, dann gilt das Gleiche für dich auch. Ja, und auch für einen erwachenden Menschen gilt das noch viel mehr. Ja, es ist alles vollkommen frei. Das, was geschieht, ist das, was geschehen soll, sozusagen. Wobei da niemand ist, der irgendwas soll und will, so, sozusagen, ja. Also, ich muss es so sagen, es ist eine Heiligkeit oder eine Schönheit, eine Erhabenheit in dem, was ist, wenn es denn ist. Auch sogar in den schrecklichen Dingen. Ja, das kann man in diesen heutigen Tagen kaum sagen so, irgendwie macht man gar nicht sagen, irgendwie, aber es ist so. Ja, und wenn das für das ganze Universum gilt, gilt das auch für dich. Und wenn es eben dein Bedürfnis jetzt gerade ist, im Wald zu sein, allein zu sein, dann gib dir das. Ja, das ist auch dasselbe, was ich eben schon vorher gesagt habe. Ja, wisse, was du wirklich willst und was für dich sich gut anfühlt und mach das. Ja, und ich würde das nicht so beurteilen selber. Man kann sich selber sowieso nicht beurteilen. So, dass man weiß ja häufig gar nicht, wo man steht und wie weit man ist und so. Ich würde das gar nicht so versuchen zu beurteilen oder festzulegen oder so. Das ist, du bist sowieso das eine Ewige, was wir alle sind, und das kannst du auch nicht verlieren. Das ist ja das Schöne. Das kann ja nicht verloren gehen.
Christopher fragt, gibt es eine körperliche Praxis, die du pflegst?
Danke, Christopher, für die Frage. Nein, so würde ich das nicht ausdrücken. Also körperliche Praxis, ja. Nee, eigentlich nicht. So. Also ich höre regelmäßig Musik so und komme da auch so in Ekstasen rein. Und das sind sehr körperliche Gefühle auch. So, da ist dann immer viel Kundalini-Energie auch im Spiel. So fühlt sich der ganze Körper immer so an, wie so eine, wie als hätte irgendwann, hätte, als würde man unter Strom stehen, so, aber ganz angenehm eben. Und das ist so, ja, was heißt Praxis? Also nee, eigentlich nicht. Also ich mache das eigentlich mehr so aus Spaß, also weil es schön ist. Weil schön, Musik hören habe ich schon immer geliebt. Und ja, das ist so das Körperlichste, so was ich eigentlich mache. Und ich gehe spazieren so, aber das, du hast ja nach Praxis gefragt, das klingt so wie so eine spirituelle Praxis irgendwie, das verfolge ich nicht mehr. Überhaupt nicht. Keine mehr, gar keine mehr. Weil einfach nichts mehr zu finden ist für mich. Also es ist, ich bin nicht mehr auf der Suche. Und da passiert auch überhaupt nichts mehr, was in die Richtung geht, so. Oder was, ja. Das ist so eher so gewesen, dass ich am Anfang Probleme. Es war so für gewisse Teile in mir oder so, oder für den Mind oder für gewisse Gedankenstrukturen war es nicht so leicht zu schlucken, dass nun gar kein Ziel mehr da ist und gar kein. Ich habe mein Leben lang hatte ich ein Ziel: Erleuchtung. Oder sagen wir mal ab dem Alter von 22, 23, da habe ich das ganz bewusst so. Da wusste ich, dass das ist, was ich will. Die Erleuchtung, ja, das habe ich mein Leben lang, also habe ich die ganze Zeit dann gesucht, bis jetzt vor gut anderthalb Jahren dann plötzlich ja, alle Suche beendet war plötzlich, ja. Vollständig, also das ist wirklich dann so, man kommt dann einfach in so ein, man ist einfach in so einem Bewusstsein, und das Verrückte ist ja, dass man das vorher auch schon war, und in diesem Bewusstsein wird so klar, dass es nicht um Werden geht. Ich habe das ja auch schon mal früher gesagt. Ja, es geht, ist dieser Schritt, der entscheidende Schritt, den man dann zum Schluss macht, ist, dass man vom Werden, von einer Entwicklung zum Sein kommt. Also zu etwas, was schon immer so war, zu einem zeitlosen, absoluten Sein. So. Und in diesem zeitlosen, absoluten Sein gibt es weder einen Gewinn noch einen Verlust. Und da gibt es nichts mehr falsch zu machen und nichts richtig zu machen. So, und es gibt nichts zu finden und nichts zu verlieren, und es gibt nichts zu suchen und. Ja, also
Christopher fragt weiter, was waren für dich Meilensteine auf deinem spirituellen Weg?
Ja, danke, schöne Frage. Ganz sicher war so der erste große Meilenstein die Initiation. Mal, das war diese Kundalini-Erfahrung, von der ich vorhin schon kurz gesprochen habe, als ich 23 Jahre alt war, 1988. da bin ich im Traum meinem Guru begegnet, Satya Sai Baba, und dann habe ich eine Ekstase erlebt, eine absolute Ekstase, wo ich plötzlich wusste, dass Gott existiert und dass ich Gott bin und dass nur Gott existiert. Und das habe ich direkt in dieser Nacht erfahren. Das klingt so blöd. Ich bitte um Nachsicht, weil die alle Worte da versagen, das zu beschreiben, was da passiert ist. Es ist auf jeden Fall klar gewesen damals schon, dass es die absolute Wahrheit ist, die ich da gewesen bin, ja, was völliger Schwachsinn ist, weil man ist immer diese absolute Wahrheit. Aber ich habe das ganz einmal, damals war ich ja noch voll im Ego und habe das dann ganz vollkommen klar, es ist passiert, dass ich das bin, was ich suche. Und ja, das Unbeschreibliche ist passiert. Und dann war ich irgendwie mittendrin wach. Auf einmal war ich wach. Also schon während der Ekstase war ich, muss ich aufgewacht sein. Das ist so ein ganz merkwürdiger Zustand gewesen. Und ja, dann war ich auf der Suche nach Erleuchtung. Und dann wusste ich auch, dass Gott, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass Gott existiert. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, dass Gott existiert und dass das Allerverrückteste ist, dass ich das selber letztlich bin. Nur, dass ich es nicht weiß irgendwie. Dass es eigentlich nur, ja, dass es wie so ein Potenzial ist, was ich aber nicht immer erreichen kann. Ja, und dann machte ich mich eben auf die Suche nach Erleuchtung. Und dann so ein nächster Meilenstein war 1998 dann, also 10 Jahre später, die Entdeckung von Advaita Vedanta, von diesem spirituellen Konzept der absoluten Einheit. Und das hat mir damals auch ganz viel gegeben, hat mich sehr befreit im Denken, befreit. Und ja, und dann hat im Jahr 2000, dann 2 Jahre später, hat sich dann zum ersten Mal so ein Dauerzustand manifestiert, wo ich mir bewusst war, dass ich Bewusstsein bin und dass der Körper darin immer erscheint. Und damals war das aber noch begrenzt eben auf das Tagesbewusstsein. Und ich war dann immer unterbrochen durch den Schlaf und so. Und irgendwie wusste ich instinktiv, dass, oder in guten Momenten wusste ich, dass es das noch nicht sein kann. Das war aber so überwältigend, dass ich dann schon damals, ab dem Jahr 2000, habe ich schon lange Zeit immer geglaubt, das sei jetzt schon die Erleuchtung. Dabei war das erst so ein erster oder ja, ein zweiter Meilenstein so. Ja, ja, und dann ging das dann so 12 Jahre so weiter, bis dann im Jahr 2012 auch noch diese Unterbrechung wegfielen. Dass ich durch den Schlaf unterbrochen mich gefühlt habe. So, jetzt ist das so, seit 2012 wird das so als zeitloses Kontinuum mehr erlebt. So. Also das nennt man Zeugenbewusstsein, Zeugengewahr. Und ja, und dann war nochmal von 2012 dann bis jetzt 2022 nochmal 10 Jahre dieses Zeugengewahren, wo ich dann auch schon wieder immer glaubte, das war schon alles. Und dann war jetzt vor 1,5 Jahren, 2022, war dann so dieses letzte Ding, was man gar nicht beschreiben kann, was einfach, Karl Renz hat es Nicht-Ereignis genannt, ja, etwas, was, da ist eigentlich gar nichts passiert. Nur dass plötzlich von einem Tag auf den anderen, also über Nacht, auf einmal das Ego verschwunden ist. Das Rest-Ego, was da noch war, dieses Zeugen-Ego. So, das waren so im Großen und Ganzen die, kurz zusammengefasst, die Meilensteine, wenn man so will. Wobei am Ende dann klar geworden ist, dass dieses ganze Brimborium mit verschiedenen Bewusstseinsstufen und so, was ich ja erlebt habe, authentisch selber erlebt habe, ja, ich habe plötzlich realisiert, dass das alles Unsinn ist. Also, dass das alles nur ein Traum, in einem Traum passiert ist. Diese ganze scheinbare Entwicklung. Es ist eben, wenn man, deswegen sage ich immer, man kommt vom Werden zum Sein und dann bricht alles Zeitliche, bricht dann zusammen. Alle zeitlichen Konzepte, die man vorher gepflegt hat noch, die brechen dann weg. Das bedeutet nichts mehr. Ja? So, man, die Zeitlosigkeit wird plötzlich in der Zeit realisiert und dann ist es auch, das ist auch irreversibel dann. Ja, sowas, das, weil es ja gar nichts Neues ist. Ja. Also hinterher ist klar geworden, dass dieser tolle Weg, den ich da so habe, das ist also man könnte fast sagen, so ein klassischer hinduistischer Weg. Es ist teilweise in den Veden so beschrieben, dass es sowas, also diese 12-Jahres-Zyklen sind das ja gewesen bei mir. Die gibt es wirklich. Und ich habe mir dann auch früher gerne mal was drauf eingebildet, so eine Weile. Aber jetzt zum Schluss war es klar, vor anderthalb Jahren war plötzlich klar, dass das alles total, das ist wie lustig, das ist wie so ein Witz irgendwie, den Gott mir erzählt hat. So. Wir machen dich immer ein bisschen bewusster irgendwie. Und dann am Ende ist diese ganze Entwicklung gar nicht gewesen eigentlich, so im Prinzip, weil du schon immer gewesen bist. So. Am Ende ist ja auch wieder ne, zeitlich. Also man merkt irgendwie, dass da gar nichts passiert ist eigentlich. Die ganze Zeit. Also völlig paradox. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist völlig durchgedreht. Andere Meister, also Yuji Krishnamurti hat gesagt, er hat auch sein ganzes Leben nach Erleuchtung gesucht und plötzlich hat er realisiert, dass die Erleuchtung, die er da im Sinn hatte, also im Sinne einer erreichbaren Erleuchtung, dass es das gar nicht gibt. Und das war für ihn die Erleuchtung. Und damit hörte sein Ego auf dann auch. Ja, es ist verrückt.
Magdala fragt, liest du noch ab und zu ein Buch oder schaust dir mal einen Film und so weiter? Einfach normales Film an wahrscheinlich. Einfach normale Dinge, was noch dem Ego schmeckt oder nicht mehr davon.
Danke Magdala für die Frage. Ich bin ein ganz normaler Mensch so. Ja, auf der persönlichen Ebene sozusagen. Als Person bin ich ein ganz normaler Mensch. Ja, ich gucke viel Fernsehen, ich gucke Filme. Ich spiele Computerspiele, ich höre gern Musik und spiele Schach und sonst was, ja. Und ich unterscheide aber nicht mehr, ob das jetzt fürs Ego ist oder für die Person oder wofür auch immer. Das ist alles eins für mich. Da findet keine Unterscheidung mehr statt. Und es wird alles genossen auf seine Weise. Und da gibt's auch für mich keine Regeln mehr so. Das ist so erlaubt ist, was gefällt sozusagen bei den Alltagsbeschäftigungen so. Ja, Bücher lesen mache ich manchmal auch, aber das ist schon seit Jahren nicht mehr so aktuell bei mir. So, bei mir ist mehr so Filme gucken und Musik hören eigentlich. Ja.
Christopher schreibt, ich habe früher immer sportliche, körperliche, ästhetische Ziele verfolgt. Seit der spirituellen Suche erkenne ich die Hohlheit. Ist es sinnvoll, dennoch Sport zu treiben?
Danke, Christopher, für die Frage. Also den Körper zu bewegen, ist natürlich und gut. Und absolut sinnvoll. Auch hier wieder der Hinweis, wenn du das gerne machst, ja, wenn du dich gerne bewegst, wenn du gerne Sport machst, dann mach es. Und wenn nicht, dann lass es. Ja, ich würde allerdings ein Mindestmaß an Bewegung immer empfehlen, sonst fühlt man sich nicht wohl. Ich habe das fertig gekriegt, dass ich mal über den Winter so wenig Bewegung hatte, dass ich dann Rückenprobleme gekriegt habe im Frühjahr. So, da habe ich da richtig so, Ischias gekriegt, so, weil ich nur noch in der Horizontalen war, ne, den ganzen Tag. Das ist auf Dauer nicht gesund. Also wenn man jetzt keine Schmerzen oder wenig Schmerzen haben will und wenig gesundheitliche Probleme haben will, sollte man sich auch schon möglichst bewegen. Da reicht aber auch schon ein Spaziergang in der frischen Luft. So oder im Wald, das ist immer sehr, sehr erbaulich. So. Und ansonsten ist alles erlaubt, was gefällt. So, Sport ist gut, aber es ist kein Zwang. Ne? Und ich verstehe genau, was du meinst. So, ich habe das früher auch so erlebt. Bei mir fing das mit einem bewussten Ego so richtig an, so mit, ich weiß nicht, als ich das zum ersten Mal so richtig erlebt habe, war ich so 8, 9 Jahre alt, da war ich immer so gut im Sport in der Schule. Und dann habe ich so Urkunden gewonnen bei den Bundesjugendspielen immer, habe ich dann irgendwelche Platzierungen erreicht und so. Und da war ich mächtig stolz drauf damals. Und dann hatte ich mal eines Tages so ein ganz interessantes Beispiel, vielleicht so einen Knubbel entdeckt, so am Hals hinten, so als kleiner Junge. Also so richtig so ein Geschwulst irgendwie so im Nacken. Und dann habe ich sofort so eine Panik gekriegt, das ist Krebs. Und habe richtig Angst gekriegt. Und war ganz unglücklich so, weil ich ja meinen Körper so toll fand, weil er ja eben so sportlich war. Und ich, das nennt man Anhaftung. Und da habe ich dann gleich so die, gleich schon als Kind die negative Seite der Körperidentifikation dann schon kennengelernt. Ja, und irgendwann, wenn man dann später ja den spirituellen Weg vielleicht geht, dann merkt man, wie unsinnig das eigentlich ist, die Hohlheit, wie du es gesagt hast, ja, das trifft es ganz gut. Ja, aber das heißt nicht, dass man, also auch wenn das hohl ist, so, ich mache ja auch Computerspiele, das ist ja nur noch hohler. Ja, also Computerspiele sind einfach nur dazu da, Spaß zu machen, so, ja, und einfach die Freizeit so zu gestalten, dass man sich nicht langweilt, zum Beispiel, ne? So, ich werde jetzt keine Werbung dafür machen, so, aber ich will nur das als Beispiel bringen. Wenn mir das Spaß macht, dann mache ich das. Und ich mache das auch so exzessiv, dass ich dann manchmal auch zu wenig Bewegung habe, so, ne? Aber jetzt weiß ich ja, woran es liegt, ne? Also, wenn dir nach Sport ist, mach Sport. Und wenn nicht, dann nicht. Ein bisschen was dran ist an diesem Spruch, ein gesunder Körper. Nee, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper oder irgendwie sowas. So, da ist schon ein bisschen was dran. So, wenn man so da möglichst starken, gesunden Körper haben will und das wirkt sich auch positiv auf die Psyche aus, das macht schon durchaus Sinn, sich körperlich auch zu betätigen irgendwie.
Christopher fragt weiter, verwandelt sich Sexualität während der spirituellen Suche? Vielleicht kannst du etwas Allgemeines sagen, ohne dass es zu persönlich ist.
Ja, ich würde sagen, was ich erlebt habe, ist, dass es weniger wichtig wird. Also früher war das für mich so das Nonplusultra, irgendwie, als ich noch jung war. Jung und schön und stark. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter. Ja, das ist natürlich auch so eine Alterssache so ein bisschen. Ich würde das jetzt gar nicht mal so auf den spirituellen Weg schieben. Aber was am Ende durch wirklich, ja, wie soll man sagen, wenn man den spirituellen Weg wirklich ja bis zum Ende geht, oder das Ende ist ja auch wieder so, ne? Also wenn sich das vollendet, ist eher besser das Wort. Wenn sich das vollendet, das Ganze, dann hat nichts mehr eine wirkliche Bedeutung. Also das ist vollkommen egal. Also es ist sowohl egal, ob man jetzt Gelüste hat, und wenn man Gelüste hat, ist es egal, ob die befriedigt werden oder nicht. Also es ist vollkommen, vollkommen gleichwertig, muss ich mal, nicht gleichgültig, gleichwertig. Ja, es ist alles seine eigene Wertigkeit. Ja, und ja, wie soll ich sagen, dass Sexualität für mich weniger wichtig geworden ist, hat sich schon so die letzten Jahre entwickelt. Das hat aber jetzt nichts mit dem letzten Schritt, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit der eigentlichen Erleuchtung hat das nichts zu tun. So, man kann auch erleuchtet Sex haben und auch Lust darauf haben und oder auch nicht, und das ist alles vollkommen egal. Ja, nochmal so der Hinweis, einfach vom, dass man das mal hört vielleicht, so, es ist einfach, das ist wie eine andere Dimension. Ja, die wahre Natur von allem, ja, es steht nie in Frage. Ja, alles ist das eine, alles ist daraus entstanden und bleibt es auch für immer. Auch wenn das Teil jetzt sich mit sich selbst identifiziert, der Mensch sich mit sich selbst identifiziert, ja, und das Gefühl hat, er sei aus der Einheit rausgefallen irgendwie sei in der Dualität gelandet. So, das ist basiert, dieses Gefühl der Trennung basiert auf einer Illusion. Ja, in Wahrheit sind wir immer das. Wir sind immer das eine göttliche, ewige Jeder. Und zwar ohne Unterschied, ob man das weiß oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Ja, also ich bin es auch nicht, ich kann, sagen wir mal so, ich selber und die Welt haben vielleicht dann was davon, wenn mir das klar ist. Ja, wenn hier kein Ego mehr ist, dann kann diese Liebe, die ich bin, völlig frei fließen. So, ja. Und ich kann nur sagen, Selbsterkenntnis macht absolut frei und es ist das Beste, was überhaupt einem passieren kann. Aber es ist auch, wenn es nicht passiert, ist es auch gut. Ja, dann ist es eben nicht dran. Also nochmal, ich weiß, wie man ist, wenn man auf der Suche ist. Dann ist man in diesem Werden gefangen. Ja, dann ist man immer, man will absolut, man will die Erleuchtung, man will erwachen und man hat das Gefühl, man ist nicht richtig so, wie man ist, ja. Und das ist alles, basiert alles auf einer Illusion. Man kann eigentlich, jeder kann sich, egal wie er jetzt, wie erwacht oder was derjenige Mensch ist, man kann sich entspannt zurücklehnen mit dem, wenn man es noch nicht selber weiß, mit dem vollständigen Vertrauen, dass es nur Gott allein gibt. Nur Gott allein existiert. Ich sage jetzt mal Gott. Man kann auch das sagen, das Absolute. Ja, nur das Absolute allein existiert. So, und was bedeutet das denn jetzt für jeden Einzelnen? Was bedeutet das für einen Menschen, der glaubt, er sei getrennt von allem? So. Es bedeutet das, dass er es auch ist, in diesem Moment, jetzt ist. Denn das eine, es gibt einfach nichts anderes als das, als das Absolute. Es gibt nichts anderes. Ja, und alle Erlebnisse, dass es was anderes gibt oder dass man davon getrennt sei oder so, basieren eben auf einer Illusion.
Christopher bedankt sich.
Gerne. Vielleicht noch, weiß nicht, sind Leute mit Kamera dabei? Ich sehe das gerade ja nicht, weil ich technische Probleme habe.
Sie haben ihre Bilder ausgestellt.
Ah, okay. Aber ich kann ja auch so Fragen stellen ohne Bild. Also wenn da jemand direkt eine Frage stellen möchte, gerne. Einfach los, Mikro anmachen und losfragen, losreden.
Ich glaube, das wird nichts.
Na ja, gut. Wollte es nochmal sagen. Sonst weitere Fragen aus dem Chat noch?
Gerade nicht.
Okay. Sonst jemand noch Frage? Vielleicht. Von euch vielleicht.
Guck mal, irgendwas da ist, was mich interessiert noch. Ja, wir hatten vor kurzem in einem Zoom-Chat, da hat jemand gesagt, Sexualität wäre Gewalt. Siehst du das auch so?
Auf gar keinen Fall. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man zu so einer Einschätzung kommt. Also ja, Sexualität gegen den Willen von irgendjemand ist Gewalt, ja. Aber das ist ja nicht so gemeint, nehme ich mal an. Das ist ja allgemein gesagt, ne? Und allgemein, wieso soll das Gewalt sein? Verstehe ich nicht. Also. Ja, es wird eben viel gesagt. Immer wieder. Und ich rede ja auch gerne mal. Und Worte sind leider letztlich unzulänglich, wenn es um absolute Wahrheit geht. Das ist immer das Problem. So, ich verstehe jetzt auch nicht genau, was das damit zu tun haben soll, aber ja gut, wir waren gerade beim Thema Sexualität, das stimmt, ja. Ja, Gewalt, nee. Kann ich so nicht, würde ich nicht sagen. Nee. Kann Gewalt sein, ja. Dann ist es nicht so gut. Ne?
Okay, danke. Jetzt fragt jemand, wo man den Zoom-Link findet. Der ist auf der Jetzt-TV-Seite. Also Jetzt-TV eingeben und dann steht der gleich vorne. Weil wenn ich den hier reinschreibe, ist, glaube ich, nicht so gut. Christopher fragt noch weiter oder ein Kommentar. Trat bei dir Gedankenstille ein?
Auch eine sehr gute Frage, ja. Ja, also auf jeden Fall ist so, zum ersten Mal ist mir das richtig aufgefallen, ab dem Jahr 2000, dass die Gedanken, da war so richtig so ein, da habe ich so richtig so ein, so eine Veränderung erlebt hinzu, da war so einer meiner ersten Gedanken, lustigerweise auch ein Gedanke, war dann so, prima, jetzt können die Gedanken mir nichts mehr anhaben. So, weil ich habe, auf einmal war ich nicht mehr identifiziert mit den Gedanken, so. Das waren nicht mehr meine Gedanken. Ja, die waren einfach nur noch im Bewusstsein so. Und dann war das immer so, wenn ich, damals kann ich mich noch gut erinnern, im Jahr 2000, wenn ich dann so, weil ich habe mal in so einer Küche gesessen, ja, und da summte ein Kühlschrank. Und dann fand ich irgendwann, oh, wie schön dieser Kühlschrank summt. Das ist ja wie ein Om. Und dann habe ich immer auch dieses Summen gehört. Ne? Und während ich dann dieses Summen so, während ich dem Kühlschrank zuhörte, habe ich überhaupt nichts gedacht, ne? So gar keine Gedanken so. Und so eine vollständige Gedankenstille habe ich mal in so einem Tiefschlaf dann mal, die habe ich mal erlebt, ganz kurz so. Aber ansonsten eigentlich nicht. Und das, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, es bedeutet, es gibt keine, es gibt nicht irgendwie so einen gedankenfreien Zustand, in dem man dann für immer verweilt oder so. Ja, das ist Unsinn. Der gedankenfreie Zustand, wenn, ich glaube, Ramana Maharshi hat den häufiger erwähnt, das ist so gemeint, das ist auch mal so ein Problem mit der Übersetzung, nehme ich mal an. Ich glaube, ich bin sicher, dass er das so meinte, dass man einfach frei von Gedanken ist. Ja, also du hast Gedanken, aber es sind nicht deine Gedanken. Und du bist frei von diesen Gedanken. Die können dir nichts anhaben. Ja, insofern gibt es einen gedankenfreien Zustand. Das heißt aber nicht, dass gar keine Gedanken mehr da sind. Das gibt es auch, aber das bedeutet jetzt nicht Erleuchtung oder so. Ja, man kann auch mit Gedanken erleuchtet sein. So, das ist überhaupt kein Widerspruch. Nur die bedeuten dann einfach nichts mehr. Die Gedanken sind so wie man einen Film anguckt oder so. Bedeutet nichts weiter.
Christopher fragt noch, kannst du etwas zum Zeugenbewusstsein sagen?
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, die auffälligste Veränderung war ja im Jahr 2012 bei mir, wo ich plötzlich dann festgestellt habe, dass ich irgendwie nicht mehr so, dass dieses Gefühl des An-Aus so durch den Schlaf, ja, diese Unterbrechung durch den Tiefschlaf, die war plötzlich, das war nicht mehr da irgendwie. Plötzlich war das mehr wie so ein Kontinuum. Also wie eben plötzlich war nicht mehr Bewusstsein an, Bewusstsein aus, sondern das war irgendwie immer da. So. Wobei das jetzt nicht so ein bewusster Tiefschlaf in dem Sinne war, sondern das war einfach, als ob der gar nicht da wäre. So, also das war alles so nahtlos plötzlich, so übergangslos. So, und dieses Zeugenbewusstsein zeichnet sich ja dadurch aus, dass wenn eine Dualität noch ist, und es ist ja beim Zeugenbewusstsein, ist sie noch zwischen dem Zeugen und dem Bezeugten. Da ist noch diese subtile Dualität. Also du erlebst dich als den abgetrennten Zeugen, der dann die Dinge, die er nicht ist, bezeugt. So, also da ist noch eine Trennung. So. Und das eigentliche Zeugenbewusstsein ist eben zeitlos schon. Das ist schon ununterbrochen. Und in dem Moment, wo ich noch, das habe ich ja zwischen 2000 und 2012 so erlebt, da habe ich immer dieses, das war immer wie so ein Cut. So einschlafen, morgens aufwachen, das war dann so eine Unterbrechung immer. Ja, und das war dann plötzlich weg. Nach weiteren 12 Jahren. So, und das ist so, man könnte sagen, das habe ich ja schon mal gesagt, es ist das höchste Ego, was existiert sozusagen. Das Zeugenbewusstsein. Aber es ist noch Ego. Ja, es ist immer noch, du bist immer noch getrennt von allem und du bist noch nicht durch dann. wenn man im Zeugenbewusstsein noch ist, also wenn man sich noch getrennt fühlt, ist es erst die wirkliche Befreiung ist jenseits von Dualität und Nicht-Dualität. Plötzlich spielt es keine Rolle mehr, ob man sich als Einheit fühlt oder getrennt fühlt. Es wird beides nicht mehr erlebt, sozusagen. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, das, was ich dauernd erlebe, ist weder eine Einheit noch eine Trennung irgendwie. So, es passt in keine Kategorie mehr. Und deswegen sagt man ja auch, dass die Wahrheit jenseits von Dualität und Non-Dualität ist. Ja, die Non-Dualität ist sozusagen das Gegengift zur Dualität. Aber es ist eben noch ein abgrenzbarer Zustand. Also man kann zum Beispiel non-duale Zustände erleben, die zeitlich begrenzt sind. So, das habe ich ja selbst auch erlebt. So für kurze Zeit oder auch für längere Zeit. So. Aber das sind dann eben noch, dann ist es eben, sind das non-duale Zustände. Die absolute Wahrheit ist auch davon, ist auch jenseits davon. Ja, es ist weder Non-Dualität noch Dualität. Es ist einfach, was es ist. So, wie es ist.
Jetzt noch jemand im Zoom gekommen. Ich weiß nicht, möchtest du eine Frage stellen, oder?
Ja, so richtig eine Frage. Die Frage, die sich für den Verstand hält, ist das How-to. Nur, ich glaube, das ist nicht die Lösung, so eine Frage zu stellen.
Ja, doch. Das ist ja immer so eine ganz zentrale Frage, die von vielen schon gestellt wurde. So fängt zum Beispiel die Ashtavakra-Gita an. Ja, das ist dann dieser Dialog zwischen König Janaka und Ashtavakra, dem achtfach Gebrochenen, wie der Name sagt. Und da die erste Frage von Janaka ist, wie kann Befreiung erreicht werden? Ja. Und dann kommt die Ashtavakra-Gita, dann antwortet Ashtavakra und ich kann da nur empfehlen, zum Beispiel, also das da wird das ganz direkt beantwortet. Er fängt dann an in der Einleitung und empfiehlt, die Sinnesobjekte wie Gift zu meiden und, ja, und dann den Nektar der Non-Dualität zu trinken, um die Illusion des Egos zu überwinden. So, naja. Nein, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil die Antwort deutet eigentlich schon darauf hin, dass es gibt nichts, man kann es nicht machen. Ja, es gibt da nichts, man kann es weder verhindern, noch kann man das erreichen oder so. Ja, man ist ja das ist, was ich sagte. Die Wahrheit ist Sein, absolutes Sein, Existenz, absolute Existenz. Ja, das ist die Wahrheit. So, und das Werden, das ist ja zeitlich bedingt. Jede Entwicklung und jedes Wie erreiche ich das, ist immer zeitlich und räumlich begrenzt. Ja, aber die Wahrheit ist das nicht. Die Wahrheit ist ja unabhängig davon. Und deswegen gibt es kein Wie. Weil es ja auch kein Weg gibt in dem Sinne. Also ich könnte höchstens so ein paar Sachen empfehlen, einfach die mir geholfen haben auf diesem Weg. Und das ist zum einen ist es sicherlich ehrlich zu sein, möglichst zu anderen auch, also und besonders zu sich selber eben ehrlich zu sein. Dann senkt man so die Illusionsgefahr. Das ist eine gute geistige Haltung, Ehrlichkeit, Authentizität, also Echtheit auch, dass man guckt, was gehört zu mir, was bin ich, was tut mir gut, was bringt mich weiter, ja, dass man da auf sich guckt und sich nicht so sehr vielleicht an allgemeinen Sachen orientiert, sondern genau mit sich selbst gut in Berührung kommt, ja. Dann ist sicherlich wichtig, dass man so dran bleibt, sag ich mal. Also, dass man da sich nicht frustrieren lässt irgendwie, und weil man kann da nicht weg davon. Ja, man kann sich noch so oft schwören, ich höre jetzt auf mit der Suche und das ist alles doof und ich will das nicht. Ich höre einfach auf und so. Das führt nur zu Frustration und Verbitterung. Ja, wenn man noch in dem Ego-Bewusstsein ist und dann aufhört so und sagt, ich will das nicht mehr, dann läuft mal wieder anderen Sachen nach. Ja, dann habe ich wieder andere Ziele und dann ist ja, also für mich war es hilfreich, dass mich das auch nicht mehr losgelassen hat. So die ganzen Jahre. So, das sind aber so Sachen, wenn das sein soll, dann sind die Voraussetzungen gegeben. Kann man da nur sagen. Ja, wenn das so, na, die Inder haben diesen Begriff des Dharmas, ja, also das ist so der persönliche Lebensweg sozusagen, ja, und der ideale persönliche Lebensweg. Und wenn das jetzt nicht innerhalb deines Dharmas liegt, dass in diesem Leben jetzt, was weiß ich, Selbsterkenntnis passiert, dann wird es auch nicht passieren. Und wenn es in deinem Dharma liegt, dann wirst du es nicht verhindern können. So. Also es gibt eigentlich nichts zu tun, ja, und außer dem, was getan wird, was man nicht vermeiden kann, sozusagen. Und das, man kann aber auch ganz viel machen, man kann alles Mögliche ausprobieren auch und so, und das wird dadurch auch nicht verhindert. Kannst du damit was anfangen?
Kann ich.
Schön. Das ist ja das Schöne im Satz, dann kann man einfach so loslassen, in sich reinfühlen, vielleicht auch fühlen, dass es schon da ist, dass man das schon ist. Da ist ja etwas, ist ja immer da. Ja, also ich schaue ja mein eigenes Ich auch an. Ja, ich bin ja der Zeuge meines eigenen Ichs. Und dieser Zeuge des eigenen Ichs, das ist so die Richtung. Das ist das wahre Selbst. Und dieser Zeuge des eigenen Ichs ist auch im Tiefschlaf. Nur, dass dann eben nichts zu bezeugen ist. Deswegen ist Zeuge da so ein bisschen dann unpassend irgendwie, weil wenn nichts zu bezeugen ist, dann gibt es eigentlich auch keinen Zeugen in dem Sinne. Aber das, was diesen Zeugen ausmacht, ja, das Eigentliche, das ist auch ein Tiefschlaf.
Eine Frage vorlesen?
Ja, gerne.
Funkenflug fragt oder schreibt, 2017 fand hier ein Burnout statt. Trotz Therapie und Meditieren gerate ich seit Jahren in extreme Schwierigkeiten, welche ich nicht verursachte. Magst du dazu etwas sagen? Vielen Dank.
Ja, danke für die Offenheit und die Frage. Ich habe sowas Ähnliches erlebt. Ab dem Jahr 2018 habe ich anderthalb Jahre so eine Art Burnout-Depression erlebt. Ja, ich kann dir dann nur empfehlen, das durchzuhalten. Also es lohnt sich, das auszuhalten, auch wenn das vielleicht ganz schlimm ist. Und diese Krisen, so Krisen sind häufig ganz fruchtbare Katalysatoren für diese inneren Prozesse, die ja scheinbar stattfinden in Raum und Zeit. Ja, wir sind ja auch als Menschenwesen in Raum und Zeit und da finden eben diese Veränderungen statt. So, das hatte ich ja vorhin schon geschrieben. Letztlich ist alles in einem Traum, ja, aber der Traum will ja auch geträumt werden. Und die schlimmen Zeiten sind sehr fruchtbar, was innere Transformation angeht. Vielleicht ist es ein kleiner Trost, wenn ich dir sage, dass ja, es eigentlich keinen besseren Weg zur inneren Klarheit oder zur Selbsterkenntnis gibt, wie Schmerz und Leid auszuhalten und irgendwie damit klarzukommen. diese Krisen gehören dazu, zum spirituellen Weg. Mich hat das getroffen in der Zeit, wo ich schon ein paar Jahre Satsang gegeben hatte und dann auch schon oft da geglaubt hatte, das sei schon alles gewesen und so, und wo ich aber immer noch in diesem Zeugenego war. Und das war für mich ein ganz schöner Zusammenbruch in dieser anderthalbjährigen Krise, die ich da erlebt habe. Das war schon ganz schön hart zu, ja, wegzustecken so. Aber irgendwie habe ich immer geahnt, dass es sich lohnt. Und ich habe auch gemerkt, dass es keinen anderen Weg gibt, als das durchzuhalten. Und durch solche Krisen kommt auch viel in Bewegung einfach. Ja, du wirst irgendwann wird das nachlassen. Und schwächer werden und du wirst daraus gestärkt hervorgehen. Ja, du wirst neue Freiheitsgrade für dich realisieren. Du wirst vielleicht vieles in der Welt nicht mehr so wichtig nehmen oder auch vieles bei dir selbst nicht mehr so wichtig nehmen. Ja, und so, sonst kann ich so von außen natürlich wenig jetzt dazu sagen, konkret. Da müsstest du dann schon noch mehr ins Detail gehen. Aber gut, vielleicht ist es ja auch erstmal so weit okay.
Noch jemand in Zoom reingekommen, also Fragen können gerne gestellt werden. Falls.
Ja, jederzeit.
Christopher fragt, gehst du selbst noch zu einem Lehrer?
Nee, also ich habe ja, mein Guru ist ja schon seit 2011 tot, körperlich tot. Und ich habe noch in den letzten Jahren viel innerlichen Kontakt zu ihm gehabt. Und er war mal, sogar hier hatte ich das Gefühl, feinstofflich, aber das sind eben so innere Erfahrungen, die kann man schlecht ja, es ist schwer, immer sowas zu sagen, was da dran ist, genau. Das jetzt, für mich war es real, dass er hier war, feinstofflich sozusagen, als Geist sozusagen, oder als Spirit. Und, ja, das war schon ziemlich beeindruckend. 2014 war das. Ansonsten, nein, also, ich habe keinen anderen Lehrer mehr jetzt, oder so, nein. Nein. Also ich hatte noch, bevor das jetzt vor anderthalb Jahren so diesen letzten Schritt gegeben hat, so der ja einfach so passiert ist aus Gnade oder warum auch immer. Davor hatte ich schon noch so ein paar Mal, so als es mir noch nicht so, die letzten Jahre nicht so gut ging, habe ich ein paar Mal überlegt, so ob das vielleicht noch Sinn machen würde, nochmal irgendwo. Ich hatte ein paar Mal so, genau, hatte ich das Bedürfnis, so jemanden so anzusprechen. Stimmt, und ich habe das auch gemacht bei einem guten alten Freund von mir in Lübeck. Den habe ich immer wieder gefragt an gewisse Dinge. Und das war für mich auch so eine Art, war noch so eine, der hatte mir auch den Kontakt zu Sai Baba ja, vermittelt sozusagen durch seinen durch seine Reise, die er dahin gemacht hat am Anfang. Ja, und ja, also ob man jetzt den Lehrer im Außen sucht oder sich auf seinen eigenen inneren Lehrer konzentriert, spielt eigentlich keine Rolle. Ja, solange ich noch ja, solange das Eigentliche noch nicht realisiert ist, solange bin ich auf der Suche. Und solange habe ich mehr oder weniger entweder mit dem eigenen inneren Satguru zu tun oder mit einem äußeren Lehrer. So. Und weil es ganz einfach, weil ich in dem Moment, wo ich mich identifiziere mit dem Körper oder der Person, bin ich ja scheinbar getrennt von meinem, dann projiziere ich meinen inneren, den eigenen, den Lehrer oder das, was ich wirklich bin, die Wahrheit, die absolute Wahrheit, projiziere ich in einen Lehrer rein. Ob der jetzt vorgestellt ist als innerer Lehrer, wenn man sich das so vorstellt dann, da, dass in meinem Herzen jetzt der Satguru wohnt, oder ob ich jetzt nach außen gehe, spielt aber keine Rolle. So. Der äußere Lehrer ist, wenn er denn gut und kompetent ist, ist sicherlich eine gute Sache, weil das hatte mir ein paar Mal, deswegen hatte ich auch da meinen Freund angerufen, weil das schon manchmal was hilft, einfach, wenn man so selber ein bisschen durch den Wind dann ist, hilft es schon, wenn man eine konkrete Antwort kriegt. Wenn man jetzt mit dem inneren Guru Kontakt aufnimmt, dann ist das immer so, naja, da sind dann so Gedanken und welche Gedanken oder was davon ist denn jetzt von dem inneren Guru und was ist mein Mind halt, ne? So, was kommt aus dem Verstand, was kommt aus dem Herzen, ne? So, das ist ein bisschen schwer, die Unterscheidung. Deswegen ist ein äußerer Lehrer durchaus hilfreich. So, aber ich habe eben, wie gesagt, seit anderthalb Jahren habe ich damit nichts mehr zu tun, weil ja auch überhaupt die Suche sowas von abgestorben ist, von alleine weggestorben ist. Und da, ja, weil es einfach so dieses, wie ich schon sagte, ja, es ist dieses zeitlose Absolute, was sich selbst irgendwie realisiert im Menschen und dann keine Fragen mehr offen lässt einfach. Ohne dass man Antworten formulieren könnte. Jenseits von Frage und Antwort ist die Wahrheit. Aber es ist gut, wenn Fragen gestellt werden. Und wenn man sich selber auch, ja, es ist, man beschäftigt sich eben so lange mit den Mind-Inhalten, wie das eben nötig ist.
Dann wird es für dich ja eigentlich auch keine Schüler geben, oder? Die du haben könntest.
Nee, ich sehe das auch nicht so. Also ich habe so ein paar Leute, mit denen ich öfter Kontakt habe. Und ja, bei einem könnte ich vielleicht sagen, es ist eine Art Schüler oder so. Aber das sehe ich selber nicht so. Für mich sind das eher so vollkommen gleichberechtigte Freunde sozusagen. Also ja. Wir sind ja alle Gott. Jeder ist ja das eine. Genau wie alle. Es gibt ja, das ist so, wenn man das realisiert, dass es nur Gott gibt, dann ist man von jeder Überheblichkeit befreit. Weil du ja ständig dich, also Gott oder dich selbst als Gott erfährst in allen, überall, ja. Da gibt's nichts Besseres oder Schlechteres mehr. Der kleinste Käfer zu meinen Füßen ist göttlich. Den achte ich und den versuche ich nicht totzutreten, wenn ich durch den Wald laufe. Ich gucke immer auf den Weg, dass ich nicht aus Versehen irgendwelche Insekten tottrete und so, weil das so unnötig ist. Ne? Man kann ja aufpassen. So. Oder so Schnecken. Ne? Manchmal sind ja so braune Schnecken im Wald und so. Dann passe ich immer total auf, dass ich bloß nicht auf so eine Schnecke trete. Ne?
Ja.
Weil das alles ist Gott. Und ich habe zwar kein Problem, mal hier in der Wohnung vielleicht mal ein Insekt zu töten oder so, aber wenn ich jetzt durch den Wald laufe, dann will ich ja nicht da aus Versehen was zutreten. Ne? So. Es ist eben alles, da ist keiner, weil es ja nichts gibt, was nicht Gott ist. Ja, deswegen ist es nichts Besonderes. So möchte ich sagen. Ja, man könnte jetzt ja sagen so, boah, ich bin Gott und alles ist Gott und super geil und ich weiß das und ich bin der Allergrößte und so. Das funktioniert einfach nicht mehr, weil es weil ja hier nichts ist, was da draußen nicht wäre. So.
Einfach kann sich nicht abheben davon.
Genau. Man erkennt am Ende dann, dass das innewohnende Göttliche eigentlich das Normalste überhaupt ist. Überall und bei jedem und auch bei sogenannter toter Materie. Selbst der Staub zu meinen Füßen, selbst der Sandbrüger, den ich laufe, ist genauso Gott wie ich auch. Ja, kein Unterschied. Und dann merkt man plötzlich, dass alles heilig ist. Alles hat eine innewohnende Heiligkeit in sich. Alles. Auch der Boden, die Erde und so, ne? Alles, ne? Deswegen, wenn ich das manchmal so sehe, wenn da so Waldarbeiter da sind und so, die ja dauernd was abschätzen und da den Boden aufreißen. Jetzt wird hier wieder gebaut, gerade hier in meiner Nähe. Und da werden ja so kleine Straßen bauen sich jetzt hier, da sollen demnächst noch Häuser entstehen und so, direkt hier in der Nachbarschaft. Und ja, dann wird ja so die Erde aufgerissen und so. Ich finde das immer so, das finde ich so richtig fürchterlich so. Ne? Ich kann das zum Beispiel, die Indianer haben das ja auch so empfunden. Die haben auch mal gesagt, so der Boden ist heilig. Deswegen haben die ja teilweise keinen Ackerbau betrieben. Weil sie das fürchterlich fanden, die Idee dann mit so einem Flug durch die Erde zu gehen. So. Na gut, dafür haben sie dann Tiere gejagt und getötet. Ne? Was muss man ja essen? Ja, naja.
Eine neue Frage von Magdala. Wenn man erwacht ist und verheiratet mit einem Partner, welcher noch voll in der Illusion steckt, dann ist auch komplett egal, ob man sich scheiden lässt oder nicht?
Ja, ganz danke für die Frage. Also wie ich ja vorhin schon sagte, es gibt keine festen Regeln, wie sich Erwachen auswirkt im täglichen Leben. Ja, es kann Probleme machen, wenn das zu krass ist. So, weil ich sag's mal so, der normale Weltmensch oder Ego-Mensch ist für den Mystiker ein Stück weit verrückt. So wirkt er. Also nicht von der Substanz her, aber vom Verhalten. Ja, also ich habe ja eben gerade gesagt, alles ist gleich göttlich, aber ein Teil der Göttlichkeit benimmt sich eben anders. Ja, man merkt dann, dass dieser Mensch das eben nicht weiß. So. Und wenn das zu krass ist, so, ne, und andersrum gilt das Gleiche, ja, der Mystiker aus der Sicht des Ego-Menschen ist auch völlig verrückt. Ja, und da kann es, wenn man dann verheiratet ist miteinander, also der eine ist der Mystiker und der andere ist noch der Ego-Mensch oder ist Ego-Mensch, so, dann kann das schon auch mal nicht funktionieren, sowas. Aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich da jetzt sagen, dass man da nicht zusammenleben kann. So, es hängt davon ab, wie tolerant jeder ist. So, inwieweit bin ich in der Lage, meinen Partner so sein zu lassen, wie er eben ist, vollständig. Ja. Es gibt genug Beispiele so auch für Gurus oder Meister oder Lehrer, die auch eine Partnerin hatten, die eben nicht erleuchtet war. Und das hat darauf überhaupt keinen Einfluss gehabt. So. Ja, also da gibt es keine festen Regeln. So. Wenn es funktioniert, dann funktioniert und wenn nicht, dann nicht. Man kann natürlich voll erleuchtet kann man eine Beziehung führen, ganz normal. Muss man aber nicht.
Narashima schreibt, wo die Dharma sagt, nichts ist heilig.
Hab mir schon gedacht, dass der Einwand irgendwann kommt. Ja, wenn man sagt, nichts ist heilig, dann kannst du auch sagen, alles ist heilig. Ja, das ist so, ich weiß, er hat ja gesagt, leere Weite, keine Spur von heilig. So, ja, warum hat er das gesagt? Weil eben, das, was ist, hat keine Eigenschaften. Ja, das ist eigenschaftlos. Es ist weder heilig noch unheilig. Ja. So ist das gemeint. Da ist keine Eigenschaft in mir. Das hat keine Eigenschaft in dem Sinne. So, aber ich kann es am ehesten durch diese, das ist eine ganz subtile innewohnende Heiligkeit, die, so erlebe ich das so. Aber wie gesagt, es gibt eben nichts, was dem nicht entspricht. So. Insofern kann ich auch sagen, es gibt eben keine Heiligkeit irgendwo und dann gibt's sie da nicht. So. Ja. Also, es ist eben keine unterscheidbare Eigenschaft. Leere Weite, nichts von heilig. Ich kenne das Zitat. Ja, das stimmt auch so. Wie gesagt, ich habe es ja gerade erklärt. Ja. Es ist auch hängt ein bisschen davon auch ab, wie man so vorgeprägt ist, sage ich mal. So, wenn man jetzt so eben sehr konzentriert auf Meditation ist, dann hat man vielleicht mit solchen, würde man das vielleicht nicht mit diesen Worten beschreiben. Ja, aber die Zen-Buddhisten oder die Buddhisten, die haben ja dann auch von Buddha-Natur gesprochen. Ja, dass alles Buddha-Natur hat. Alles ist Buddha letztlich. Ja, und in dieser Buddha-Natur, da liegt natürlich auch eine gewisse Heiligkeit, wenn man so will. Aber eben keine, die irgendwo dann im Gegensatz zu unheilig wäre. Also das ist so dieses Absolute, ja, das ist, da versagen eben die dualen Begriffe. Ja, wir können ja nur in dualen Worten sprechen, das ist alles Dualität. Worte sind immer Dualität. Ja, und du kannst damit, mit diesen Worten, Worte können nicht das eine beschreiben. Weil es eben auch eigenschaftslos und absolut ist. Es ist genau das jetzt, was hier spricht und da hört bei euch. Es ist immer das. Es nur das existiert allein. Nichts sonst. Das ist nun Dualität sozusagen. Oder beziehungsweise das ist Advaita Vedanta. Ja, das ist ein Konzept ausgedrückt, ist es dann Advaita. In der Bhagavad Gita steht am Anfang, nur Brahman allein existiert, also nur Gott allein existiert. Und das ist die absolute Wahrheit, ja, sofern man sie überhaupt in Worte fassen kann. Aber das trifft es schon ganz gut, der Satz. Was bedeutet das dann für dich? Was bedeutet das für dich oder für jemand, der glaubt, was anderes als Gott zu sein? Da stimmt ja irgendwas nicht dann. Also man darf sich, egal in welchem Zustand man sich befindet, egal ob man Schmerzen leidet, ob man überhaupt leidet oder nicht, darf man sich immer in diese Gewissheit oder in dieses vertrauensvolle Bewusstsein fallen lassen, dass nur Gott allein existiert und dass ich selbst davon auch nicht ausgenommen bin. Auch wenn ich es vielleicht jetzt nicht so empfinde. Ja, aber da kann ich Vertrauen empfehlen. Ja. Man darf es so sehen, dass nur Gott allein existiert. Oder nur die Wahrheit allein und das Absolute allein, die absolute Liebe, nur das existiert. Und das existiert jenseits von Existenz oder Nicht-Existenz, so um das Maß mal voll zu machen der Verwirrung jetzt, ja. Das ist, die absolute Existenz ist, hat eben kein Gegenteil, sonst wäre es ja nicht absolut. Ja, die absolute Existenz ist jenseits von Existenz oder Nicht-Existenz. Weder kann sie existieren, noch kann sie nicht existieren. Und das kann man jederzeit, darauf kann man vertrauen, auch in schlimmsten Zeiten. Das nennt man dann Glauben, so wenn man dann später das für sich selbst realisiert, dann weiß man es auch. Dann ist es realisiert. Dann weiß ich es aus eigener Erfahrung, aus eigenem ständigen Erleben. So. Aber es fängt mit Glauben, kann es anfangen. So, und das hat, mir hat das viel gegeben damals. Als ich weiter Vedanta kennenlernte, habe ich das verschlungen, das Konzept. Ich habe Bücher gelesen und so. Ich habe auch so Satsang-Aufzeichnungen gelesen, so von anderen, von Ramesh Balsekar zum Beispiel und so. Das hat mir wahnsinnig viel gegeben damals. Und ich habe das gefühlt geradezu. Ich habe diese Wahrheit darin gefühlt. Und ich konnte das spüren, dass das stimmt, dass es nur Gott allein gibt. Ja, Ramesh hat ja immer gesagt, genau, es gibt nicht außer Gott oder es gibt nur, ja, der hat das genauso gesagt, ja. Das war immer einer seiner Lieblingssprüche. Oder es gibt nur Gott, hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Und das, ich habe das irgendwie, hat das bei mir resoniert. Ich habe das gespürt, dass das stimmt. Und da habe ich mich dann, habe ich drauf vertraut. Und habe das so, habe mich da rein entspannt sozusagen. Und habe dann so nach und nach Konzepte losgelassen. Und ja. Hat meine hat meine Lebensqualität drastisch verbessert, muss ich sagen. Aber es ist immer, von was man sich angesprochen fühlt. Bei mir hat das so reingehauen. Und ich wusste, das ist für mich. So, diese Philosophie der absoluten Einheit. Das ist einfach und das ist klar. Und das war's. Das war genau das, was mich inspiriert hat und jahrelang getragen hat auch.
Kann ich weiterlesen?
Ja.
Ein Kommentar. Ich denke mal, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Wenn alles heilt, ist alles gesund. Also braucht es keine Heilung mehr. Wenn alles heilt, ist alles gesund.
Ja, das, wovon ich jetzt gesprochen habe, ist jenseits von heil oder gesund oder krank. Ja, das kann gar nicht. Das, worum es wirklich geht, das ist nie krank oder nie gesund. Das ist jenseits von allen Eigenschaften. So, und da kann dann, wenn das realisiert ist in einem Menschen, kann jede Krankheit passieren. Ja. Ramana Maharshi hat Krebs gekriegt. Sagadatta Maharaj hat auch Krebs gekriegt. Weil er so viel Bidis geraucht hat. Er hat Bidis geraucht, diese indischen Zigaretten. Ja. Es gibt, ich habe mal von so einem Zen-Meister gelesen, der als Alkoholiker gestorben ist, um Alkohol gestorben ist und so. Ja, es gibt alles Mögliche. Ja, da gibt's, wie gesagt, da gibt's keine festen Regeln und es gibt das Schöne an diesem Zustand oder an der Realisation der Wahrheit ist, dass dann alles sein darf. Alles. Ausnahmslos alles. Und das ist wirkliche Freiheit. Wenn ich sogar quasi die Freiheit habe, mich unfrei zu fühlen. Sogar das ist erlaubt. Sozusagen in diesem, das ist kein Widerspruch zu dem absoluten Sein. Deswegen sage ich ja, es ist egal, ob man das weiß oder nicht. Nur für einen selber ist es nicht egal. Sozusagen für die Person ist es, wenn man in dieser Illusion gefangen ist, dann kann eben dadurch viel Schmerz und Leid entstehen. Aber absolut gesehen ändert sich nichts. Weder durch Ego-Bewusstsein noch durch Erleuchtung ändert sich nichts an dem, was man wirklich ist. Insofern ist der Begriff Erleuchtung als etwas, was passiert in Raum und Zeit, ist ein bisschen irreführend, weil das eben nur so, es taucht so auf in Raum und Zeit, aber in Wahrheit realisiert sich da ja die Zeitlosigkeit. Ja. Und was bedeutet das, dass ich in der Zeit, das geht ja nicht, in der Zeit kann sich nicht Zeitlosigkeit realisieren. Doch, passiert aber genau das. Und dann ist alles ist möglich dann. Und da ist nichts ausgeschlossen, gar nichts. Wenn so Heilige oder Erleuchtete oder Meister beschrieben werden, dann ist häufig in spirituellen Schriften zu finden, dass die als liebevolle, ja, wie soll man sagen, als sehr wohlwollende und gutherzige Menschen beschrieben werden, die eigentlich immer nur Gutes wollen, letztlich, die immer im Sinne der Liebe handeln und denken, fühlen und so weiter. Ja. So werden die beschrieben. Und das ist ja auch so, wenn diese absolute Liebe sich vollständig realisiert, dann ist sie absolute Liebe. Und dann, die Liebe ist einfach. Aber auch das, wie gesagt, das Universum ist ja aus derselben Liebe entstanden, welches wir jetzt erleben. Ja, es ist aus derselben Liebe entstanden. Also ist alles möglich. Auch das Schlimme ist möglich.
Narashima schreibt, ich hänge noch bei der Liebe. Ich hänge immer noch bei der Liebe. Hier war viel Fokus auf Erkenntnis, Klarheit und Wahrheit. Aber die Liebe scheint oft dabei zu fehlen, was eher als kalt und trocken erlebt wird.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Was heißt, du hängst bei der Liebe? Ja, das ist doch gut. Bleib doch dabei. Wenn dir das gut tut, dich erfüllt, dann würde ich dir empfehlen, das einfach weiterzumachen. Diesen Weg weiterzugehen. Und da gibt es, ich verstehe, was du meinst. Der eine geht eben mehr so den Weg der Selbsterforschung. Das ist mehr das Rationale, dass ich mich selbst untersuche, hinterfrage und. Viel mit dem Mind arbeite. Und das andere ist mehr der Herzweg. Und keiner der Wege ist besser oder schlechter als der andere. Ja, der Weg ist der beste für mich selbst, der eben mein Weg ist, der passende ist, und den erkennt man daran, dass er mir gut tut, wenn ich ihn gehe. Wenn ich ihn bewusst gehe und dann Dinge mache, so, dann ist das ein gutes Zeichen, dass es passend und, ja, der richtige Weg ist. Wir müssen langsam zum Ende kommen.
Ah, ich habe die Uhr gar nicht im Blick.
Was?
Ja. Ich hatte die Uhr gar nicht im Blick. Oh ja, das ist ja schon nach halb.
Ja, wir müssen da langsam zu Ende kommen. Ich hoffe, es sind jetzt nicht allzu viele Fragen da noch hängen geblieben irgendwie. Aber sonst einfach nächstes Mal nochmal stellen. Ne? Ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmenden und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Und würde mich freuen, wenn wir uns auch dann in ungefähr einem Monat, wenn der nächste Satsang hier online stattfindet, auch wieder, dann, wenn ihr auch wieder teilnehmt. Und der Termin ist ja wie immer auf Jetzt.tv zu finden. Und ja, danke nochmal und
ja auch, ganz herzlichen Dank.